ARD Sounds.
Wer von euch eine Solaranlage hat, der bekommt neue Möglichkeiten, seinen Strom zu verkaufen. Und wer keine Solaranlage hat, der bekommt Strom eventuell bald etwas günstiger. Möglich macht das Energy Sharing, also das Teilen von Energie. Das wird im Juni in Deutschland eingeführt. Viele von euch werden den Podcast erst im Juni hören. Zu diesem Zeitpunkt ist die Gesetzesänderung also schon in Kraft getreten und Energy Sharing erlaubt. Viele Menschen haben darauf gewartet und setzen große Hoffnung in das Teilen von Energie. So wie dieser Mann hier aus Baden-Württemberg.
Unsere Hoffnung war, dass wir 2018 gehört haben, die EU schreibt das sogar vor für ihre Mitgliedsländer, Energy Sharing für Bürger. Gerade für unsere Situation passend. Jetzt ist das Gesetz endlich da, 2026, aber es wird wohl nicht zum 1.6. angeboten.
Das ist Jochen Liebrich und er kommt aus der Stadt Ladenburg. Dort ist ein größeres Energy Sharing Projekt geplant und eigentlich sollte das Projekt pünktlich mit dem Gesetz losgehen. Aber ihr hört schon die Enttäuschung von Herrn Liebrich raus. Es gibt jede Menge Stolpersteine. Wir waren in Ladenburg vor Ort und haben mit den Einwohnern gesprochen. Wir erklären euch am konkreten Beispiel, wie Energy Sharing funktioniert und an welchen Stellen es noch Probleme gibt. Wir fragen uns, auch wenn noch nicht alles rund läuft, kann Energy Sharing zum Game Changer für die Energiewende werden? Wie gut wird das Verfahren in anderen Ländern wie Österreich angenommen, wo es Energy Sharing schon seit mehreren Jahren gibt? Und warum wird bei uns das Teilen von Energie nicht gefördert, so wie das in anderen EU-Staaten gemacht wird? Jede Menge Fragen, die wir beantworten wollen, jetzt in dieser Folge.
Das ARD Klima-Update.
Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Markus Schödel. Jeden zweiten Mittwoch bekommt ihr von uns Klimarecherchen der ARD. Immer mit dem Blick nach vorn, vom Problem zur Perspektive. Den Podcast könnt ihr hören in unserer App ARD Sounds. Das Beste wäre natürlich, ihr abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr keine einzige Folge. Heute sprechen wir also über Energy Sharing, das jetzt in Deutschland erlaubt ist. Und dafür habe ich Margareta Holzreiter an meine Seite geholt. Hallo Margareta.
Hallo Markus.
Du bist Fernseh- und Radiojournalistin beim SWR und hast dich jetzt intensiv mit dem Thema Energy Sharing auseinandergesetzt. Hast dir konkrete Projekte angeschaut und mit den beteiligten Menschen gesprochen. Bevor wir uns jetzt eines dieser Projekte anschauen, würde ich vorschlagen, fangen wir mal ganz von vorn an. Was ist die Idee von Energy Sharing? Was sind die Vorteile?
Ja, stell dir mal vor, du hast einen Apfelbaum im Garten und der trägt richtig viele Früchte. Und du hast schon Apfelmus gemacht und Apfelkuchen hast du auch schon gebacken und du hast immer noch total viele Äpfel übrig. Statt jetzt diese Äpfel bei dir ungenutzt schlecht werden zu lassen, könntest du ja mal in deiner Nachbarschaft rumfragen, ob sich jemand über ein paar Äpfel freuen würde. Und ungefähr das ist auch die Idee hinter Energy Sharing. Also sagen wir mal, die eine Familie hat eine Solaranlage auf dem Dach und die ist so groß, dass sie an sonnigen Tagen mehr Strom produziert, als die Familie verbrauchen und sogar speichern kann. Und auf der anderen Straßenseite, da wohnt zum Beispiel ein älteres Ehepaar, das keine PV-Anlage hat. Vielleicht, weil ihre Dachfläche Richtung Norden ausgerichtet ist, vielleicht aber auch, weil sie sich die Investition in eine eigene Solaranlage nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Da gibt es ja verschiedene Gründe. Und die Idee ist jetzt eben, dass die Familie mit dem überschüssigen Solarstrom den mit den Nachbarn von gegenüber teilen kann. Oder mit jedem anderen Gebäude im Ort, das an den gleichen Bereich des örtlichen Stromnetzes angeschlossen ist.
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, auch ein schöner Vergleich von dir mit den Äpfeln und dem Apfelmus. Ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Besitzer von Solaranlagen konnten ihren Strom doch bisher auch schon abgeben. Also was ist jetzt der Unterschied zu den bisherigen Regelungen?
Naja, bisher speisen die meisten Haushalte den Strom, den sie nicht selbst verbrauchen, ins öffentliche Netz ein und bekommen dafür eine Einspeisevergütung, also eine staatlich festgelegte Bezahlung. Es gibt auch schon Modelle, um seinen Strom mit anderen Abnehmern direkt zu teilen. Da gibt es zum Beispiel Mieterstrom oder die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Da gab es aber immer Einschränkungen. Und neu an der Regelung, die jetzt ab dem 1.6. gilt, ist zum Beispiel, dass Strom jetzt über das öffentliche Netz geteilt werden darf. Also man den Strom mit dem Nachbarn gegenüber teilen kann, ohne dass man dafür eine neue private Leitung zum Beispiel mitten über die Straße legen müsste. Auch eine wichtige Neuerung, wer bislang Strom an andere geliefert hat, der galt rechtlich schnell als vollwertiger Stromlieferant. Mit vielen Pflichten, die damit einhergehen, wie zum Beispiel die andere Seite jederzeit komplett mit Strom zu versorgen, also zum Beispiel auch nachts oder wenn die Sonne nicht scheint. Das bedeutet im Klartext, nur mit einer Solaranlage ist das nicht machbar. Und beim neuen Energy Sharing, da fällt diese Pflicht jetzt weg. Geteilt wird also nur der Solarstrom, der gerade übrig ist. Und wenn der nicht ausreicht, dann beziehen die Nachbarn weiterhin Strom von ihrem regulären Energieversorger.
Also das klingt jetzt wirklich sehr praktisch und wenn ich das höre, kann ich auch verstehen, warum viele Menschen auf die Gesetzesänderung gewartet haben. Aber ich frage mich schon, warum wird Energy Sharing erst jetzt möglich gemacht? Warum ist das nicht schon längst umgesetzt worden?
Ja, Markus, das ist wirklich eine gute Frage. Die Grundlage für das Energy Sharing ist nämlich eine EU-Richtlinie für erneuerbare Energien, die schon 2018, also vor 8 Jahren, beschlossen wurde. Andere Mitgliedstaaten, zum Beispiel Österreich oder auch Spanien, haben diese Richtlinie schon längst in nationales Recht überführt. In Deutschland ist der entscheidende Paragraph 42c im Energiewirtschaftsgesetz erst im Dezember 2025 in Kraft getreten, mit der Umsetzungsfrist 1. Juni 2026. Eine Schwierigkeit bei uns hier in Deutschland ist, und das überrascht jetzt vermutlich wirklich niemanden, dass unser Strommarkt stark reguliert ist und wir bei der Digitalisierung der Stromzähler nun ja ein bisschen hinterherhinken.
Also Stromzähler ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wenn man über Energy Sharing liest oder hört, dann ist ja oft von digitalen Stromzählern die Rede, von Smart Meter. Wozu braucht man die? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie das Stromteilen technisch funktionieren soll.
Also ein intelligentes Messsystem, das ist die Grundvoraussetzung für Energy Sharing. Also ohne geht es nicht. Die Stromzähler erfassen alle 15 Minuten, wie viel Strom auf der einen Seite erzeugt und abgegeben wird und wie viel auf der anderen Seite verbraucht wird. Denn der Strom, der fließt ja nicht wirklich physisch von einem Haus zum Nachbarhaus. Stattdessen wird er, man sagt, bilanziell zugeordnet. Heißt übersetzt, wie viel die Solaranlage der einen Familie erzeugt und wie viel die Nachbarn verbrauchen, das wird abgeglichen und verrechnet. Geteilt wird in wirklich also nur auf dem Papier. Und wenn man das so hört, dann bemerkt man vielleicht schon, das Modell ist in der Praxis technisch und auch organisatorisch relativ anspruchsvoll.
Und wie anspruchsvoll das sein kann, das schauen wir uns jetzt an einem ganz konkreten Beispiel. Dafür schauen wir jetzt nach Baden-Württemberg, in die Stadt Ladenburg. Ich selbst bin noch nicht dort gewesen. Margareta, du schon. Nimm uns mal gedanklich ein bisschen mit. Wie sieht es dort aus in Ladenburg? Das hat ja so um die 12.000 Einwohner. Das klingt jetzt erstmal nach einem kleinen, gemütlichen Örtchen.
Ja, Ladenburg, das liegt so ungefähr 20 Minuten von Mannheim entfernt und ist so ein richtiges Bilderbuchstädtchen direkt am Neckar. Und als ich da mit dem Kamerateam angekommen bin für meinen Dreh, da hat uns einer der Anwohner direkt stolz erzählt, dass es sich um eine der ältesten Städte Deutschlands rechts des Rheins handelt. Und dass Ladenburg eine sehr bedeutsame Metropole im Römischen Reich war. Und heute besteht die Altstadt aus kleinen, verwinkelten Gassen mit Kopfsteinpflaster und an jeder Ecke, daran erinnere ich mich noch gut, ranken Rosenstöcke an den restaurierten Fachwerkhäuschen hoch. In der Innenstadt, da war es zumindest unter der Woche, als wir da waren, total ruhig. Und wenn uns dann doch mal jemand auf der Straße begegnet ist, dann wurde sich da auch gegrüßt. Und die Ladenburger, die sind auch sehr bemüht, diese schöne Altstadt mit den roten Ziegeldächern zu erhalten. Sie wurden für ihren Denkmalschutz und die Stadtbildpflege sogar schon ausgezeichnet. Das Problem ist nur, viele Ladenburgerinnen und Ladenburger interessieren sich nicht nur für den Denkmalschutz, sondern auch für den Klimaschutz. Bedeutet, sie wollen in ihrer Stadt grünen Strom. Aber die Solaranlagen auf den Dächern, die passen dann doch nicht so recht ins Bild einer historischen Altstadt. Und der Bürgermeister von Ladenburg, Stefan Schmutz, der hat das so beschrieben.
Und das ist eine Dilemmasituation. Alle wollen die Klimawende sozusagen, aber alle wollen auch das Pittoreske der Altstadt erhalten. Wie kriegt man das sozusagen auf einen Nenner? Und da war die Antwort naheliegend Energy Sharing. Das heißt, die Energie an einem anderen Ort für die Menschen, die in der Altstadt wohnen, zu erzeugen.
Also man hört schon, die Menschen in Ladenburg und der Bürgermeister, die haben auf diese neue Regelung gewartet, weil Energy Sharing diesen Widerspruch zwischen Denkmalschutz und Klimaschutz vielleicht auflösen könnte.
Und dafür ist dann in Ladenburg eine Bürgerinitiative gegründet worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, diese Bürgerinitiative installiert außerhalb der Altstadt Solaranlagen und will den Strom dann mit den Einwohnern in der Altstadt teilen. Hier geht es also nicht nur um zwei Nachbarn, die sich gegenseitig helfen, sondern hier wird die Hilfe von einer Bürgerinitiative gemeinschaftlich organisiert, ja?
Ja, genau. Die Bürgerinitiative Bibla, die hat mir gesagt, dass sie genau zu diesem Zweck gegründet worden ist. Mhm. Mittlerweile hat die Initiative 3 PV-Anlagen, die außerhalb der Altstadt Sonnenstrom erzeugen, der dann den Bürgerinnen und Bürgern in Ladenburg geliefert werden soll. Ich war sogar mit einigen Mitgliedern der Initiative auf dem Dach des Ladenburger Gymnasiums, das außerhalb der Altstadt liegt. Da hat man übrigens eine ganz schöne Aussicht. Und auf dem Flachdach der Schule, da befindet sich eine ältere PV-Anlage. Die hat die Bürgerinitiative vor einigen Monaten gekauft und rüstet sie seither um, damit sie technisch bereit wäre für das Energy Sharing zum 1.6. Und einer, der bereit wäre, diesen Solarstrom dann auch sofort zu nutzen, das ist das Bibla-Vorstandsmitglied Jochen Liebrich. Das ist der Mann, den wir schon ganz am Anfang in der Folge gehört haben. Er wohnt in einer renovierten Scheune in der Altstadt. Das ist ein ganz schönes Wohnhaus, also nicht so eine Scheune, wie man sich das vorstellt. Und in seiner Garage, da hat er mir gezeigt, wofür er den Solarstrom brauchen könnte.
Wir versuchen, möglichst frei von fossiler Energie zu sein. Elektrischer Strom fürs Auto, für die Wärmepumpe, für zwei Häuser. Und dafür brauchen wir Strom aus Photovoltaik oder aus anderen Quellen.
Dieses Klackern, das man da jetzt gerade gehört hat, das ist übrigens der Deckel des Ladesteckers. Jochen Liebrich hat in dem Moment nämlich sein kleines E-Auto an den Strom angeschlossen. Momentan bezieht er diesen Strom noch über seinen regulären Stromtarif beim örtlichen Netzbetreiber. Seine Hoffnung war aber, dass das mit dem neuen Gesetz jetzt anders läuft. Mittlerweile ist aber ziemlich klar, dass das so schnell dann wohl doch nicht klappt.
Ja, wie so oft, ne? Irgendwas ist immer, welche Stolpersteine gibt's denn? Warum können die Ladenburger nicht sofort loslegen wie geplant?
Ja, wir haben ja vorher schon kurz drüber gesprochen. Energy Sharing klingt erstmal super eingängig und easy, aber organisatorisch ist es dann doch ziemlich komplex. Sowohl für diejenigen, die die PV-Anlagen haben, als auch für die Netz- und Messstellenbetreiber, die durch das neue Gesetz eben neue Pflichten übernehmen müssen. Und die Bürgerinitiative in Ladenburg, die hat schon im Februar Kontakt zu ihrem Netzbetreiber NetzeBW aufgenommen mit Fragen wie, welche Geräte müssen wir installieren und welche Gebühren müssen wir einkalkulieren? Der Netzbetreiber, der hat dann rund 2 Monate später geantwortet, dass es noch, ich zitiere, diverse juristisch klärungsbedürftige Fragestellungen gebe, weshalb eine abwicklungstechnische Bewertung noch nicht möglich sei. Und als ich dann im Mai während meiner Recherche nochmal dort angefragt habe, wie es denn jetzt aussieht mit dem Energy Sharing zum 1.6., da habe ich eine ganz ähnliche Antwort bekommen. Und meiner Recherche nach ist das auch kein Einzelfall, dass die Netzbetreiber da zum 1.6. noch nicht so weit sind. Laut dem bundesweiten Bündnis Bürgerenergie berichten viele Bürgerinitiativen, dass die Verteilnetzbetreiber beim Energy Sharing im Moment noch abblocken.
Also viele Netzbetreiber scheinen noch nicht richtig vorbereitet zu sein, aber wäre das nicht genau ihre Pflicht gewesen, sich mit Interessierten auszutauschen und vorzubereiten, damit die Bürger im Juni mit dem Energy Sharing sofort loslegen können? Ich meine, dafür gibt es doch Gesetze, oder?
Ja, wie das Ganze rechtlich aussieht, das habe ich mich auch gefragt während meiner Recherche und habe darüber mit dem Juristen Professor Thorsten Müller von der Stiftung Umwelt-Energierecht gesprochen. Er sagt, dass es stimmt, dass noch vieles ungeklärt ist, also da haben die Netzbetreiber schon recht, aber das heißt eben nicht, dass man deshalb abwarten darf.
Dass bei einem neuen Gesetz Fragen offen sind, ist nicht ungewöhnlich, aber kein Grund, nicht zu handeln. Es ist genau der Auftrag des Gesetzgebers, Energy Sharing zum 1.6.2026 zu ermöglichen und damit müssen Netzbetreiber und die Anbieter von Energy Sharing zusammenwirken.
Also der Netzbetreiber kann laut Thorsten Müller nicht auf eine Festlegung warten, sondern der muss dann individuelle Lösungen finden, gemeinsam mit den Interessierten, die das Energy Sharing eben jetzt nutzen wollen. Und darauf wird jetzt in Ladenburg gewartet. Jochen Liebrich von der Bürgerinitiative, der bleibt zuversichtlich.
Wir lassen uns hier nicht verdrießen. Wir haben die Hoffnung, dass es doch mit den großen Netzversorgern klappt in Kürze. Sonst müssen wir uns nach Alternativen umsehen, die es wohl im Markt auch geben wird die nächsten Monate.
Und eine solche Alternative, die könnte zum Beispiel sein, dass sich die Bürgerinitiative nach einem anderen, einem sogenannten wettbewerblichen Messstellenbetreiber umschaut. So ganz insgesamt ist mein Eindruck, dass die Leute von der Bürgerinitiative zwar enttäuscht sind, dass es jetzt nicht sofort im Juni losgehen kann, aber sie stehen einfach so sehr hinter dem Konzept, dass sie das auch erstmal nicht aufgeben werden.
Also, dann drücken wir den Ladenburgern auf jeden Fall die Daumen, dass sie möglichst schnell an ihr Ziel kommen. Und damit erstmal danke an dich, Margareta.
Ja, ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Auf der einen Seite haben wir Bürgerinitiativen wie die in Ladenburg, die mit dem Energy Sharing sofort loslegen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir Netzbetreiber, die nicht können oder die nicht wollen, die erstaunlich unvorbereitet wirken. Da stellt sich schon die Frage, woran liegt das? Verlangt die Politik von den Netzbetreibern Unmögliches, was sie gar nicht leisten können? Oder steckt da bei den Netzbetreibern Absicht dahinter? Darüber will ich jetzt mit Energieökonomin Professorin Claudia Kempfert sprechen. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, in dem Gesetz, in dem Paragraphen zum Energy Sharing steht ganz klar, und das zitiere ich mal wörtlich, jeder Betreiber eines Elektrizitätsverteilernetzes hat sicherzustellen, dass die gemeinsame Nutzung von Elektrizität möglich ist. Ab dem 1. Juni 2026. So steht das wirklich in dem Gesetz. In der Realität erleben wir ja was anderes. Was denken Sie, Frau Kempfert, warum kommen viele Betreiber ihrer gesetzlichen Pflicht offenbar nicht nach?
Also es hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Also das erstens ist das deutsche Stromsystem extrem kleinteilig organisiert. Es gibt 850 Verteilnetzbetreiber, ganz, ganz viele unterschiedliche IT-Systeme, auch Prozesse oder Abrechnungslogiken. Also da fehlt es an einheitlichen Standards für die Kommunikation auch zwischen den Netzbetreibern, auch den Messstellenbetreibern und den Anlagenbetreibern. Und zweitens fehlt auch eine digitale Grundlage. Also Energy Sharing kann ja nur funktionieren, wenn Erzeugung und Verbrauch zeitgenau gemessen werden und auch bilanziell zugeordnet werden können. Dafür braucht es intelligente Messsysteme. Und Deutschland hinkt ja beim Smart Meter Rollout sowas von hinterher. Zwar gibt es da einige Fortschritte, aber das dauert wohl offensichtlich noch. Und drittens ist diese gesetzliche Pflicht zwar klar, aber die operative Umsetzung ist nicht klar genug standardisiert. Also viele Netzbetreiber können jetzt sagen, ja, wir wissen noch nicht genau, wie die Verträge, wie die Datenformate, wie die Gebühren, Bilanzierung oder auch Abrechnung in jedem Einzelfall laufen soll. Das ist ja keine Entschuldigung fürs Nichtstun. Also wenn jetzt ab 1. Juni das Gesetz gilt, muss vorher ja sich ordentlich vorbereitet werden. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Das sieht man ja auch in Ladenburg sehr genau, dieses Problem. Die Bürgerinitiative hat früh gefragt, welche Geräte sie braucht und welche Kosten anfallen und bekam ja im Kern die Antwort, dass noch vieles juristisch und auch technisch ungeklärt sei. Und das ist natürlich nicht in Ordnung und sollte sich ändern. Und deswegen denke ich, viele Netzbetreiber verweigern nicht unbedingt offen die Umsetzung, aber sie verschleppen sie faktisch durch fehlende Vorbereitung, fehlende Standardisierung und auch fehlende Priorisierung. Und genau das darf ja nicht passieren. Also Energy Sharing darf da nicht zum Papiertiger werden.
Und was heißt das jetzt? Was würden Sie der Bundesregierung empfehlen? Oder wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin wären, würden Sie dann die Gesetze strenger formulieren? Oder was muss der Staat jetzt aus Ihrer Sicht tun?
Ja, also ich würde sofort drei Dinge tun: Standards setzen, Fristen verbindlich machen und die Transparenz schaffen. Denn es braucht ja einheitlich, bundesweit einheitliche technische und auch prozessuale Standards. Es kann ja nicht sein, dass jede Bürgerenergieinitiative mit jedem Netzbetreiber einzeln klären muss, welche Datenformate, Geräte, Verträge und auch Abrechnungsprozesse gelten. Bei 850 Verteilnetzbetreibern führt das ja zwangsläufig komplett ins Chaos. Und die Bundesnetzagentur sollte sehr schnell verbindliche Marktprozesse, die Standardverträge, Datenformate und auch Abrechnungslogiken festlegen. Also da muss der Netzbetreiber hier eine ganz zentrale Rolle haben. Aber die Pflichten müssen konkret geklärt werden. Die Unklarheiten müssen regulatorisch auch beendet werden. Und zweitens braucht es ja eine klare Veröffentlichungspflicht. Jeder Verteilnetzbetreiber sollte auf seiner Webseite verständlich angeben müssen, welche technischen Voraussetzungen gelten, welche Messsysteme werden benötigt, welche Gebühren fallen an, welche Fristen gelten, wer ist ihr Ansprechpartner, welche Unterlagen müssen eingereicht werden. Also das muss ja nicht im Amtsdeutsch geschehen, sondern in einfacher Schriftform oder in einfachen Leitfaden für jede Bürgerenergie, für jede Kommune, für jede Wohnungswirtschaft oder auch kleinere Unternehmen. Und drittens braucht es Sanktionen oder zumindest regulatorischen Druck. Also wenn die Netzbetreiber jetzt den gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen, muss die Bundesnetzagentur Natur eingreifen können mit Berichtspflichten, Umsetzungsfristen, öffentliches Monitoring oder im Zweifel auch Aufsichtsmaßnahmen. Da reicht es nicht, so ein schönes Beteiligungsmodell ins Gesetz zu schreiben und die Umsetzung dann 850 einzelnen Netzbetreibern zu überlassen. Also das geht nicht. Und viertens würde ich auch noch sagen, den Smart Meter Rollout, den sollte man beschleunigen. Also Energy Sharing, dynamische Stromtarife, bidirektionales Laden, flexible Wärmepumpen, dezentrale Speicher, das brauchen wir alles. Deswegen brauchen wir diese digitale Infrastruktur. Die Bundesnetzagentur beschreibt intelligente Messsysteme als Voraussetzung für moderne Mess- und Steuerungsprozesse. Und deswegen Haushalte mit hohem Verbrauch oder steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gehören ja auch zu den zentralen Pflichteinbaufällen. Also kurz gesagt, der Staat muss von der Ankündigungslogik in die Umsetzungslogik wechseln. Energy Sharing braucht da einheitliche Standards, digitale Infrastruktur, aber auch eine klare Verantwortung. Sonst bleibt es nur bei diesen Pilotprojekten.
Also das Chaos war schon ein bisschen vorprogrammiert, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre. Jetzt gibt es Energy Sharing in anderen EU-Staaten ja schon länger, zum Beispiel in Italien, Spanien und Österreich. Die waren alle schon ein paar Jahre früher dran. Welche Informationen haben Sie? Wie wurde das Verfahren dort angenommen? Wird dort viel Energie geteilt oder ist Energy Sharing in diesen Staaten eher ein Hobby von einigen Idealisten?
Also es ist kein Hobby einiger Idealisten, also die Erfahrungen sind aber sehr gemischt, aber insgesamt kann man schon sehen, also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wird Energy Sharing sehr wohl angenommen. Österreich ist hier besonders interessant, dort wurden Energiegemeinschaften bereits 2021 eingeführt. Nach offiziellen Angaben waren das irgendwie bis zu 6000 erneuerbare Energiegemeinschaften im Betrieb bis Ende 25. Dazu kamen auch noch einige Bürgerenergiegenossenschaften und auch 5000 gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, so kann man es zumindest offiziell wahrnehmen. Also das ist kein Nischenphänomen mehr, sondern auch schon ein relevanter Baustein der Energiewende, wenn auch der Anteil jetzt nicht so riesig groß ist, aber immerhin. In Italien gibt es ebenfalls ein wachsendes Modell der Comunità Energetiche Rinnovabili. Also da gibt es diese Entwicklung, die eher langsam gestartet ist, aber dann durch klare Regeln und finanzielle Anreize deutlich an Dynamik geworden hat. Und die sehen unter anderem vor, dass es eine Prämie gibt für gemeinsam genutzte Energie und auch zusätzlich eine Vergütung bzw. auch Vermarktung von eingespeister Energie. Und das gibt einen gewissen Push dazu. Und Spanien ist ein weiteres wichtiges Beispiel. Dort wurde so ein kollektiven Eigenverbrauch bereits 2019 mit so einem königlichen Dekret da geregelt. Und dieses Modell erlaubt die kollektive Nutzung erneuerbarer Energien auch über das öffentliche Netz. Und besonders wichtig ist hier, Spanien hat nach der Abschaffung der sogenannten Sonnensteuer den Eigenverbrauch stark erleichtert und das hat diese Bürgerenergie und auch diese kollektiven Eigenverbrauchsmodelle deutlich attraktiver gemacht. Also das würde ich so sehen, also Energy Sharing wird dort angenommen, wo drei Dinge zusammenkommen: einfache Regeln, digitale Messung und ein wirtschaftlicher Vorteil. Und wo das fehlt, bleibt es dann auch eher langsam, kompliziert und idealistisch.
Also ein wirtschaftlicher Vorteil muss enthalten sein, also zum Beispiel geringere Netzentgelte oder auch eine staatliche Förderung, Steuererleichterung. Meine Vermutung ist ja, dass Sie solche Anreize auch bei uns gerne sehen würden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Welche von diesen aufgezählten Anreizen wären denn aus Ihrer Sicht am sinnvollsten in Deutschland? Was sollte die Regierung auch in Deutschland umsetzen?
Ja, wenn man sich Österreich anguckt, die setzen ja auf reduzierte Netzentgelte oder Spanien den kollektiven Eigenverbrauch sehr vorteilhaft vergütet oder Italien mit dieser Prämienlogik, da würde ich sagen, am sinnvollsten wäre aus meiner Sicht in Deutschland eine faire, netzdienliche Reduzierung der Netzentgelte, also nicht pauschal und blind, sondern dort, wo wirklich lokale Erzeugung und lokaler Verbrauch nachweislich höhere Netzebenen entlastet. Das wäre auch sachgerecht, weil lokal geteilter Strom nicht zwingend dieselbe Netzinfrastruktur beansprucht wie Strom, der ja über größere Distanzen transportiert wird. Und dann sollte Energy Sharing mit Speichern kombiniert werden, also Bürgerenergie, Quartierspeicher, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Elektromobilität, die können ja gemeinsam helfen, Strom dann zu nutzen, wenn Wind und Sonne ihn liefern. Und dafür braucht es dynamische Preissignale, intelligente Messsysteme und auch flexible Tarife. Und dann sollte es eine Anschubförderung geben für Bürgerenergieprojekte, nicht als Dauersubvention, sondern für Beratung, Digitalisierung, Messkonzepte und Projektentwicklung. Gerade in Kommunen und Genossenschaften und diese Bürgerinitiativen, die scheitern ja oft nicht am Willen, sondern an der Komplexität und auch an den hohen Transaktionskosten. Und dann ganz wichtig, der Smart-Meter-Einbau für Energy-Sharing-Projekte sollte priorisiert werden. Wer als Energiegemeinschaft starten will, der darf nicht monatelang auf irgendwelche Messstellenbetreiber warten müssen. Also da würde ich nicht einfach das italienische oder spanische Modell kopieren. Für Deutschland wäre eine Kombination wichtig. Also reduzierte Netzentgelte bei nachweislicher lokaler Netzentlastung, Priorität beim Smart-Meter-Rollout und auch einfache Standardprozesse und Anschubhilfe für die Bürgerenergie.
Also gerade diese Anreize sind ja wirklich wichtig, damit beim Energy Sharing, damit die überhaupt mithalten können mit diesen Billigstromtarifen, ne, damit man die überhaupt unterbieten kann, weil ohne diese Anreize wird das ja wahrscheinlich schwer.
Ohne diese Anreize wird es sehr schwer. Man braucht auf jeden Fall einen Anschub und auch eine direkte Unterstützung, denn das kann ja nicht sein, dass einfach nur die Prozesse so einfach ins Gesetz geschrieben werden und dann die Bürgerenergieprojekte oder auch die Energy Sharing-Projekte nicht umgesetzt werden. Also ich würde sehr stark für diese Anreizsysteme werben, also damit wir auch diese reduzierten Netzentgelte haben, damit wir Preisinformationen in Echtzeit haben und auch damit Speichern kombiniert werden können und auch eine Anschubfinanzierung, damit die Projekte auch tatsächlich starten können.
Jetzt sind wir ja leider nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es. Und wir haben diese Anreize in Deutschland im Moment nicht. Welche Chancen räumen Sie denn Energy Sharing bei uns ein? Wird das trotz fehlender Anreize der Game Changer für die Energiewende? Werden solche Projekte jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen? Oder bleiben Projekte wie das in Ladenburg die Ausnahme? Wie ist da so Ihre Prognose?
Also ein Game Changer würde ich nicht sehen, aber es kann schon ein wichtiger Baustein werden. Also ohne diese Anreize wird Energy Sharing in Deutschland erstmal kein Massenphänomen werden, ganz klar. Dafür sind im Moment die Hürden viel zu hoch. Es fehlen die Smart Meter, es gibt eine komplexe Abrechnung, es gibt unklare Prozesse, volle Netzentgelte und wenig standardisierte Netzbetreiberpraxis. Also Energy Sharing ist eine gute Idee, aber kurzfristig kein Billigstrommodell und auch kein automatischer Durchbruch. Aber ich würde das Potenzial nicht unterschätzen. Energy Sharing kann genau dort stark werden, wo Menschen gemeinsam Lösungen suchen, in Quartieren, in Dörfern, in Genossenschaften, Mehrfamilienhäusern, Gewerbegebieten, Kommunen oder auch denkmalgeschützte Altstädte wie in Ladenburg. Also gerade dort, wo nicht jedes Dach geeignet ist, aber lokal erzeugter Strom erzeugt werden kann, da ist Energy Sharing ja sehr sinnvoll. Also ich würde sagen, wir sehen jetzt in Kürze wahrscheinlich einige Pilotprojekte, Pioniermodelle. Ein breiter Markt entsteht aber erst dann, wenn wirklich die Smart Meter verfügbar sind, die Prozesse standardisiert laufen und wirtschaftliche Anreize verbessert werden. Ohne diese Reform bleibt Energy Sharing eher so ein Instrument für besonders engagierte Bürgerinitiativen. Also mit Reformen kann es aber ein echter Beschleuniger werden, gerade für eine dezentrale, digitale und auch flexible Energiewende. Also ich würde sagen, kein Game Changer, aber ein wichtiger Türöffner.
Die Bürgerinitiative in Ladenburg hat ja signalisiert, dass sie sich nicht unterkriegen lässt und dranbleibt. Wir haben aber auch gehört, dass die Initiative sich nach alternativen Lösungen umschaut, falls das mit dem Energy Sharing nicht so richtig klappen sollte. Welche alternativen Lösungen gibt es denn? Können Sie da eine empfehlen?
Ja, da gibt es verschiedene Alternativen. Also eine Möglichkeit ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Sie eignet sich vor allen Dingen also gerade für Mehrfamilienhäuser oder auch für so zusammenhängende Gebäude, bei denen der Strom ja aus einer PV-Anlage direkt im Gebäude genutzt wird. Also das ist zwar weniger weitreichend so als jetzt Energy Sharing über das öffentliche Netz, aber oft einfacher umzusetzen. Dann gibt es die Möglichkeit vom Mieterstrom. Auch das ist komplex, aber etabliert. Also das funktioniert ja vor allen Dingen dort, wo Erzeugung und Verbrauch räumlich eng beieinander liegen. Und für eine Altstadt wie in Ladenburg ist das allerdings begrenzt geeignet, gerade weil ja die PV-Anlage nicht auf den Altstadtdächern stehen können, aber trotzdem. Dritte Option sind Bürgerenergieanlagen mit klassischer Beteiligung. Also Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich finanziell an einer PV- oder Windanlage und dann profitieren die über Ausschüttung oder Renditen, auch wenn der Strom nicht direkt bilanziell an sie geliefert wird. Das schafft ja ebenfalls Teilhabe und auch lokale Wertschöpfung. auch wenn das nicht dasselbe emotionale Moment hat, wie ich nutze unseren lokalen Solarstrom, aber trotzdem. Also dann gibt es ja noch diese sogenannten Power Purchase Agreements oder lokale Stromtarife über Stadtwerke bzw. Energieversorger. Also das ist eine Bürgerinitiative, könnte da mit einem Versorger kooperieren, der den Strom aus der lokalen Anlage abnimmt und daraus einen regionalen Ökostromtarif macht. Das ist bilanziell zwar anders als Energy Sharing, kann aber pragmatisch funktionieren. Und eine weitere Option sind noch Quartierspeicher oder Eigenverbrauchsmodelle, wenn Erzeugung, Speicher oder auch Verbrauch räumlich näher zusammengebracht werden können. Also gerade bei Schulen oder kommunalen Gebäuden, Sporthallen, Wärmepumpen oder Ladepumpen kann dieser lokale Solarstrom direkt vor Ort genutzt werden. Also für Ladenburg würde ich empfehlen, dranbleiben beim Energy Sharing, aber parallel eine pragmatische Brückenlösung prüfen, etwa eine Kooperation mit einem Stadtwerk oder Dienstleister, wettbewerblicher Messstellenbetreiber, Bürgerenergiebeteiligungsmodell und lokale Nutzung an kommunalen Verbrauchsstellen. Die Bürgerinitiative sollte sich nicht von einem trägen Netzbetreiber ausbremsen lassen. Also genau solche Projekte zeigen ja, warum Energy Sharing, warum wir das dringend brauchen, weil Menschen vor Ort bereit sind, die Energiewende konkret auch umzusetzen.
Also auf keinen Fall den Kopf verlieren. Sie haben ja jetzt genug Alternativen aufgezeigt, die man, falls das mit dem Energy Sharing nicht sofort klappt, auch umsetzen kann. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Bevor wir uns verabschieden, noch ein Hinweis. Wir bieten euch auch einen Newsletter an. Unbedingt abonnieren. Jeden Freitag bekommt ihr eine spannende Klimageschichte und zusätzlich Infos zu Klimarecherchen aus der ganzen ARD. Im aktuellen Newsletter geht es um das neue Gebäudemodernisierungsgesetz und die Auswirkungen auf die Wärmewende. In dem Newsletter ist genau beschrieben, welche Herausforderungen jetzt auf Immobilienbesitzer, Mieter und Vermieter und auf Versorger wie Stadtwerke zukommen. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und natürlich auch danke an Sie, Frau Kempfert. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann in 2 Wochen.
Ich bedanke mich ebenso und tschüss.
Und wie immer am Schluss gibt es von uns noch einen Tipp für einen anderen Podcast. Diesmal empfehlen wir euch 7 Tage wach.
Für alle, die gerne wissen, was los ist auf unserem Planeten, sich auch mal auf neue Blickwinkel einlassen und sich über Denkanstöße freuen, gibt's 7 Tage wach. Der rbb24 Inforadio-Podcast 7 Tage wach liefert die wichtigsten Fakten und stärksten Debatten.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind seit fast 30 Jahren miteinander befreundet und wir diskutieren wahnsinnig gerne, was auf der Welt gerade so passiert. In der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft.
Auch in unserem Podcast 7 Tage wach machen wir das. Wir streiten uns, wir nerven uns auch mal, aber das ist wichtig, egal wie hart wir in der Sache diskutieren, wir haben uns hinterher immer noch lieb.
Und wir wollen einfach wirklich wissen, was der andere für eine Meinung hat und auch warum.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio Podcast. Immer freitags, zum Beispiel in der ARD Sounds App.
Soweit also unser Podcast-Tipp. Hört gern mal rein. Den Link dazu, den packen wir euch natürlich auch mit in die Shownotes. Und damit sagen wir tschüss und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Das ARD Klima-Update.